Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josie. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 9. März 2021, gleich dem 19. Eswan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Sitten und Bräuche in Iran«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Standpunkte des Revolutionsoberhauptes – Videotreffen mit der Bevölkerung von Tabriz«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Massaf Sturmgewehr ist Alternative für iranische Streitkräfte. Iran. USA fahren auf der falschen Straßenseite. Iran. Erste klinische Tests am Menschen mit Corona-Impfstoff Covpass erfolgreich. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Massaf Sturmgewehr ist Alternative für iranische Streitkräfte. Der iranische Verteidigungsminister kündigte an, dass die vollkommen iranischen Sturmgewehre Massaf die derzeitigen Waffen der Streitkräfte ersetzen werden. Brigadegeneral Amir Hotami sagte am Montag in einem Interview mit dem Club junger Journalisten YJC, die einheimischen Sturmgewehre vom Typ Massaf haben die Fähigkeit, die verschiedenen Waffen bei den Streitkräften des Landes zu ersetzen. Verteidigungsminister Hotami fügte hinzu, früher verwendeten wir in der Armee und bei den Revolutionsgarden verschiedene Waffenarten. Nachdem jedoch die Notwendigkeit neuer Waffen von den Bodentruppen der Armee angekündigt worden war, wurden vollständig einheimische Waffen entworfen und gebaut. Laut Brigadegeneral Hotami haben die einheimischen iranischen Waffen die Fähigkeit, mit den modernen Waffen in der Welt zu konkurrieren. Gleichzeitig mit dem 13. Festival junger Soldaten der Streitkräfte, das vom Ministerium für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte veranstaltet wird, hat Verteidigungsminister Hotami das rein iranische Sturmgewehr Massaf und mehrere Sportwaffen vorgestellt. Das Sturmgewehr Massaf ist eine leichte Waffe, die luftgekühlt wird. Diese Waffe ist so konfiguriert, dass sie in kürzester Zeit und ohne Spezialwerkzeuge in eine Scharfschützen- oder Karabiner-Version umgewandelt werden kann. Alle Phasen des Entwurfs, des Baus und der Produktion dieser Waffe wurden von einheimischen Experten der Verteidigungsindustrieorganisation durchgeführt und werden an die Bodentruppen der Armee der Islamischen Republik Iran geliefert. Iran, USA fahren auf der falschen Straßenseite. Mit Hinweis auf den einseitigen US-Ausstieg aus dem Atomabkommen von 2015 hat das iranische Außenministerium erklärt, Washington sei auf der falschen Straßenseite unterwegs und müsse daher eine Kehrtwende zu einer vollständigen Verpflichtung, einer wirksamen Umsetzung und folglich einer Rückkehr zum Atomabkommen machen. Die US-Regierung und ihr Außenminister fahren seit einigen Jahren auf der falschen Seite der Autobahn. Während sie denken, dass er aus der entgegengesetzten Richtung kommt, sich in die falsche Richtung bewegt, sagt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Er fügte hinzu, je früher die USA die richtige Richtung erkennen würden, desto besser sei es für die internationale Gemeinschaft und die multilateralen Bemühungen. Die USA haben unter dem vorherigen Präsidenten Donald Trump im Mai 2018 das Atomabkommen mit Iran verlassen und die Politik des sogenannten Maximaldrucks auf Iran begonnen. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte in seinem Wahlkampf versprochen, dem Atomabkommen JCPOA wieder beizutreten und Trumps Politik gegenüber Iran zu ändern. Seit seinem Amtsantritt hat Biden sein Versprechen jedoch nicht umgesetzt und stattdessen Iran aufgefordert, seine Reduzierungsmaßnahmen umzukehren. Der Weg, den die USA einschlagen müssen, ist völlig klar. Sie müssen ihre Verpflichtungen uneingeschränkt einhalten und ihre Verbrechen gegen das iranische Volk stoppen, sagte Khatibzadeh und verwies auf die illegalen Sanktionen, die Trump gegen Iran verhängt hat. Er wies auch auf die medizinischen Probleme eines 6-jährigen Mädchens wegen der Sanktionen hin, als Beispiel dafür, wie die US-Sanktionen den Zugang der Iraner zu bestimmten benötigten Medikamenten behindern. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Behauptungen über angebliche ermutigende Zeichen durch Iran an informellen Gesprächen mit den USA über den JCPOA teilzunehmen zurück, die eine französische diplomatische Quelle mitteilte, und sagte, während Teheran enge Konsultationen mit den verbliebenen Parteien im JCPOA, nämlich Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, unterhalte, habe sich das Land nicht für Gespräche mit den Amerikanern engagiert, die nicht mehr an dem Deal beteiligt seien. Khatibzadeh sagte weiter, das iranische Volk werde niemals die US-Verbrechen vergessen, die zu dieser Zeit gegen sie begangen wurden. Die Biden-Regierung hat den gleichen Weg wie die Trump-Regierung angeschlagen, sagte er. Wenn ein Treffen durch solche Tricks stattfinden würde, hätte es besser mit Mr. Trumps Tricks stattgefunden, so der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Khatibzadeh fügte hinzu, wenn die Amerikaner ihre Fehler korrigieren und ihre Verpflichtungen effektiv erfüllen, dann können sie als eines der JCPOA-Mitglieder sprechen. Er kritisierte auch die 3 europäischen Vertragsparteien des JCPOA dafür, dass sie ihren Verpflichtungen nicht vollständig nachgekommen seien. Wir warten auf die Umsetzung des JCPOA durch die Europäer. Die Botschaft Irans ist klar. Diplomatie ist ein besserer und erschwinglicherer Weg. Irans Gegenmaßnahmen sind ebenfalls umkehrbar. Iran. Erste klinische Tests am Menschen mit Corona-Impfstoff CovPass erfolgreich. Der leitende Forscher der klinischen Studie zum CovPass-Impfstoff berichtete am Montag vom Erfolg der ersten Tests am Menschen. Der Impfstoff wurde letzte Woche 13 Personen, 10 Männer, 3 Frauen, injiziert. Bisher wurden bei diesen Pionieren keine Nebenwirkungen beobachtet. Es gab außer geringfügigen Schmerzen an der Injektionsstelle keine Nebenwirkungen, sagte Said Kalantari. Wir brauchen mehr Zeit, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu beurteilen, und der zweite Teil der ersten Phase beginnt am Dienstag mit der Impfung von 120 Personen, so Kalantari weiter. Masoud Soleimani Dodaran, Professor für Epidemiologie und Leiter der klinischen Studie des Impfstoffs RazikoVPass, erläuterte den Probanden die Gründe für den inhalativen Teil dieses Impfstoffs und sagte, dass aufgrund der Präsenz dieses Virus auch in Nase und Rachen sowie in den Sekreten dieser Bereiche auch hier die Immunität aktiviert werden müsse. Deshalb habe man sich für einen inhalativen Typ dieses Impfstoffs entschieden. Der CovPass-Impfstoff als erste injizierbare und inhalative Vakzine wurde am Razi-Impfstoff- und Serum-Forschungsinstitut entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO hergestellt. Jemen. Wir sind in der Lage, auf jeden Punkt in Saudi-Arabien zu zielen. Der jemenitische Informationsminister betonte, dass der Angriff der jemenitischen Streitkräfte auf das Erdölunternehmen Saudi Aramco eine klare Botschaft sei, dass die jemenitischen Streitkräfte überall auf saudischem Territorium Ziele treffen könnten. In einem Interview mit Al-Alam sagte Fahmi Al-Yousefi am Montag, dass der Angriff auf Aramco eine Reaktion auf den saudischen Angriff auf jemenitische Wohngebiete sei. Und dieser Angriff sei Jemens legales Recht. Dieser jemenitische Minister stellte fest, dass das Auftreten jemenitischer Raketen tief im saudi-arabischen Gebiet zeige, dass alle saudischen Verteidigungssysteme unwirksam seien. Al-Yusefi erklärte, Saudi-Arabien sei nur der Vollstrecker von US-Entscheidungen und könne sich nicht vor den Launen des Weißen Hauses retten. In den beiden letzten Tagen haben jemenitische Streitkräfte im Rahmen der Operation Sechstes Abschreckungsgleichgewicht die Tiefen des saudischen Territoriums bis zu seinen Ostgrenzen angegriffen. Während der Operation zielten 14 Drohnen und 8 ballistische Raketen auf das Aramco-Ölverladeterminal Ras Al Tanura und eine Reihe von militärischen Zielen in der Region Dammam. Die USA sind besorgt über diese Angriffe auf Saudi-Arabien. Wir sind weiterhin besorgt über die Vielzahl der Houthi-Angriffe auf Saudi-Arabien, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki am Montagabend bei einer Pressekonferenz. Die US-Botschaft in Saudi-Arabien schrieb gestern in einer Twitter-Nachricht auf Arabisch: Die Vereinigten Staaten stehen Saudi-Arabien und seinen Menschen zur Seite. Unser Engagement für die Verteidigung des Königreichs Saudi-Arabien und seiner Sicherheit ist stark. Unterdessen twitterte Mohammed Abdussalam, der Sprecher der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, am Montagabend: Die Operation der Armee und der Volkskomitees ist defensiv und entspricht dem Prinzip der Selbstverteidigung. Wir betonen, dass unsere Operationen vollständig defensiv sind. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hielt sich 4 Tage im Irak auf. Darüber führten wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten, ein Gespräch. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özoguz. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hält sich derzeit zu einem 4-tägigen Besuch im Irak auf. Er hatte bereits viele Treffen gehabt und heute ist der letzte Tag seiner Reise. Dazu würde ich gerne mal Sie fragen, was hat den Papst dazu veranlasst, zu diesem Zeitpunkt, wo die Sicherheitslage in diesem Zweistromland nicht so besonders ist, besuchen?
Nun, um die Besonderheit dieses Besuches zu verstehen, muss man sehen, dass der Papst seit sehr vielen Monaten überhaupt keine Auslandsreisen mehr durchführt. Insofern ist das jetzt innerhalb der Corona-Krise seit sehr vielen Monaten die erste Auslandsreise, die der Papst überhaupt tätigt. Und insofern ist allein dadurch schon die Besonderheit gegeben. Hinzu kommt natürlich, wie Sie in der Frage formulieren, die nicht ganz so sichere Sicherheitslage im Irak. Man spricht davon, dass bis zu 10.000 Polizisten den Papst dort im Irak geschützt haben, was ja natürlich schon sensationell wäre. Und Corona kommt noch hinzu, wobei ich sagen muss, ich habe die Bilder hier gesehen, die veröffentlicht wurden, und ich habe die Filme mir angeschaut. Sehr viel Angst vor der Corona scheint er ja nicht zu haben, denn weder wurden irgendwelche Abstandsregeln eingehalten, noch waren ständig eine Maske aufgesetzt. Das heißt, Der Papst scheint hier diesbezüglich die Reise als wichtiger einzuschätzen als die Gefahr von Corona und Ähnlichem. Was die Beweggründe des Papstes hierzu sind, nun, ich bin kein Hellseher und ich kann auch die Gedanken des Papstes nicht interpretieren. Ich kann Ihnen aber sagen, was die Beweggründe der Medien sind, die darüber schreiben und darüber sprechen. Und die sind ganz sicherlich nicht im Sinne des Friedens, den der Papst anstrebt. Die sind ganz sicher nicht im Sinne der Einheit von Christen und Muslimen gegenüber einer Welt, die zunehmend atheistisch wird und die Medienberichterstattung verfolgt ausschließlich teuflische Ziele.
Er hatte bislang einige wichtige, jedenfalls Medienberichten, so Begegnungen gehabt. Und das Wichtigste bisher, wie Medien berichten, war sein Treffen mit dem irakischen Schiitenführer Ayatollah Sistani. Nach dem Treffen haben die beiden religiösen Führer das Treffen als sehr wichtig bezeichnet. Da Sie etwas anders meinen, da möchte ich Sie fragen, was Sie dazu sagen.
Also zunächst einmal wissen wir von den 45 Minuten Gespräch, die die beiden geführt haben, so gut wie gar nichts. Die paar Stichworte, die nach außen gedrungen sind, sowohl von Papstseite als auch von der Seite von Ayatollah Sistani, Gott schütze ihn, haben wenig substanziellen Inhalt. Das sind so allgemeine Floskeln. Immerhin kommt das Wort Palästina vor, aber auch nicht in einer Art und Weise, wo man konkret irgendwas sagen könnte. Sie haben halt über Frieden gesprochen und sich gegen Terrorismus gestellt. Da waren keine sensationellen Inhalte, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die beiden miteinander auch wichtige Dinge besprochen haben, die wir nach außen nicht hören. Also ich finde den Besuch, um das nicht falsch rüberkommen zu lassen, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken, ich finde den Besuch eines Papstes bei solch einem hohen Geistlichen, wie es Ayatollah Sistani darstellt, schon eine friedensstiftende Aktion und friedensstiftende Bewegung, wenn alle, die mitspielen, diesen Frieden teilen würden. Aber ich muss sagen, das ist nicht gegeben. Und ich muss uns selbst, wirklich uns selbst, uns Muslime selbst, unsere Berichterstattung selbst, etwas kritisieren, dass wir die westlichen Vorgaben diesbezüglich auch so kritiklos übernehmen. Ich will dazu ein Beispiel nennen. Die westlichen Medien sprechen immer vom irakischen Schiitenführer. Und leider viele Muslime, wir auch in unseren Gesprächen, ohne wirklich detailliert darüber nachzudenken, übernehmen das. Aber gerade wenn wir die Schia analysieren, die Marja'ia, das heißt die Institution, die heilige Institution des Vorbildes der Nachahmung, so gibt es keine irakische Marja'ia oder iranische Marja'ia oder etwas Ähnliches. Ayatollah Sistani hat sehr viele Anhänger im Iran, genau wie Imam Khamenei, Gott schütze ihn, sehr viele Anhänger im Irak hat. Deswegen ist die Bezeichnung irakischer Schiitenführer oder iranischer Schiitenführer genau das, was der Westen mit solch einem Besuch letztendlich will. Wenn ich sage der Westen, muss es nicht der Papst sein. Ich meine damit die Medienberichterstattung, ich meine diejenigen, die dahinter stecken. Sie wollen eine Spaltung. Sie wollen, dass Muslime gegeneinander mit einer anderen Identität gespalten werden. Unsere Identität ist Anhängerschaft des Propheten und seine Ahlul Bayt in dem Glauben an den einen Gott, das ist unsere Identität. Aber wenn dann diese Identität aufgespalten werden soll in Iraker und Iraner, dann gehen wir den Feinden des Islam in die Falle. Insofern ist für mich Ayatollah Sistani kein irakischer Schiitenführer, mal ganz abgesehen davon, wo seine Familie herstammt. Aber er ist für mich nicht ein irakischer Schiitenführer, sondern er ist ein großer Marja, ein großes Vorbild der Nachahmung unserer Zeit. Und es ist bekannt, dass er sich in der Öffentlichkeit wenig äußert. Auch in den Filmbeiträgen, die wir gesehen haben, sprach er nicht. Das dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass er einen sehr großen Respekt gegenüber Imam Khamenei hat und diesen als amtierenden Oberhaupt der Islamischen Republik Iran sehr, sehr viel Respekt zollt, wie auch Imam Khamenei, Gott schütze ihn, Ayatollah Sistani Respekt zollt. Das heißt, die Einheit, die diese Geistlichen zueinander haben, lassen wir Medienmacher, auch meine Wenigkeit, ich habe mich selbst dabei entdeckt, wie ich diese Begrifflichkeit unkritisch übernommen habe, fallen manchmal in diese Fallen, und da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir ganz, ganz dringend aufpassen, denn das Ziel dieser Reise, ich wiederhole, ich kenne nicht die Absichten des Papstes und ich weiß nicht, ob der Papst solche Ziele hat, aber die Absichten dieser Reise und auch der Wahl der Orte, an denen gesprochen wird, deutet doch sehr darauf hin, dass hier eine Spaltung versucht wird. Nicht nur übrigens eine Spaltung zwischen Schiiten und Schiiten, sondern auch zum Beispiel eine Spaltung zwischen Kurden und Nicht-Kurden. Ja, ganz bewusst fährt er nach Erbil und so als sogenannte Hauptstadt der Kurden und hält dort Gottesdienst und ähnliches. Also alle diese Hinweise, man darf die Anbeter des goldenen Kalbs nicht unterschätzen. Sie setzen zuweilen auch gezwungenermaßen durch perfide Methoden, sie setzen selbst Harun a.s., den Propheten, für ihre Ziele ein, indem sie sonst Übles ihm androhen, weil sie perfide Ziele verfolgen. Und etwas Ähnliches sehe ich eben in dieser Reise des Papstes. Der Papst selber mag heilige Ziele verfolgen und inshallah, diese 45 Minuten Gespräch, von denen wir wirklich wenig wissen, um nicht zu sagen gar nichts, mögen sie gesegnet gewesen sein. Man darf nicht vergessen, das war natürlich auch mit Übersetzung hin und her. Insofern waren es also letztendlich am Ende nur 20 Minuten. Aber auch in 20 Minuten kann man sehr, sehr viel miteinander Substanzielles besprechen. Und was da wirklich besprochen ist, inshallah war es gesegnet. Wir müssen es nicht erfahren, aber möge es dem Christentum und auch dem Islam und allen Menschen dieser Welt zum Frieden verhelfen, inshallah.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran!
Blumen und Blüten nehmen in der iranischen Kultur einen wichtigen Platz ein. Auch Sie werden dies sicherlich bemerkt haben. Wohl kaum ein echter Perserteppich, der keine Blumenmotive aufweist. Auch die wunderschönen Arabesken, die Seiten wertvoller Bücher oder aber Außen- und Innenwände und auch die Portale alter Bauwerke schmücken. Die Blüten und Ranken der prächtigen Kachelmosaike, die ebenfalls zur traditionellen iranischen Architektur gehören. Dies alles ist Hinweis auf den hohen Stellenwert, den Blüten, Blumen und auch Vögel im persischen Brauchtum innehaben.
Ja, und diese Liebe zu Blumen klingt auch in der persischen Dichtung mit und ebenfalls im iranischen Sprichwort, in der iranischen Redeweise. Zum Beispiel heißt es hier:
Gol goftan, gol shenidan. Was genau übersetzt heißt, Blumen reden, Blumen hören.
Womit natürlich gemeint ist, gute Reden führen, gute Reden hören.
Zudem
keine Festlichkeit, keine Feierlichkeit, ohne Blumen und Blüten.
Und ich möchte hinzufügen, selbst kein Vortrag, keine Rede, die nicht eingerahmt ist von Blumen. Denn soweit wir hier im Lande festgestellt haben, wo immer jemand einen Vortrag hält oder aber eine noch so ernste Sitzung abgehalten wird, Blumenschmuck auf dem Podium, auf dem Rednerpult oder aber dem sogenannten runden Tisch ist immer dabei.
Es gibt sogar eine Blütenregenzeremonie hierzulande. Genauer, in einigen Gegenden Irans sind Wohltätigkeitsveranstaltungen von einem prächtigen Blumen- und Blütenregen begleitet. Der zweite und dritte Monat des iranischen Frühlings, also Ordibehesht und Khordad, ist dem hiesigen Brauchtum ganz besonders den Blumen und Blüten gewidmet. Das heißt, in diesen beiden Monaten werden alter Tradition gemäß die wundervoll duftenden Golmohammadi-Blüten, eine iranische Heckenrosenart, gepflückt, um sie dann zu dem auch in Europa bekannten und beliebten hocharomatischen Rosenwasser oder den exzellenten Rosenessenzen zu verarbeiten, die sowohl zu Parfums genutzt werden, als Zutat zur Herstellung köstlicher Spezialitäten und mit denen geheiligte Stätten und auch Grabplatten von Staub befreit werden. Und über diesen alten Brauch, das heißt das Rosenpflücken, wollen wir uns heute unterhalten.
Jedes Jahr im Frühling, wenn die weiten Golmohammadi-Rosenfelder, insbesondere im Raum Kaschan, in Blüte stehen, das heißt zu einem Zeitpunkt, da sich die Knospen noch nicht ganz geöffnet haben, sieht man die vielen emsigen Pflücker und Pflückerinnen, die sich schon vor Sonnenaufgang auf den Weg zu den Rosenfeldern machen, um die aufspringenden Blütenknospen zu pflücken. Und viele sind es, die dann aus nah und fern heranreisen, um dieses Pflücken mitzuerleben. Denn es ist ja nicht nur das Pflücken, sondern vor allen Dingen der prächtige Anblick der weiten Rosenhaine und der unbeschreiblich liebliche Duft, den sie bis weithin verströmen.
Sogar ausländische Touristen kommen herbei, um diese Schönheit und Pracht, als auch die Art und Weise der Rosenernte und deren zumeist noch traditionelle Weiterverarbeitung mitzuerleben. Ja, alle Jahre wieder im Frühling stehen die weiten Golmohammadi-Rosenhaine im Raume Kaschan, insbesondere in Ramsar und Umgebung, in prächtiger Blüte. Nahe der schier unüberschaubaren Kavir an den unteren Händen des Karkasberges. Und dies ist die Zeit der Ernte, der Golmohammadi-Rosenernte in Ramsar und Niosar bei Kaschan.
Wenn es Sie interessiert zu wissen, zurzeit sind mehr als 700 Hektar Land der Gegend Ramsar-Kaschan mit Golmohammadi-Rosenbüschen bepflanzt und der durchschnittliche Ernteertrag eines jeden Hektars beträgt 3 Tonnen Rosenblüten.
Männer und Frauen, alt und jung, begeben sich im zweiten und dritten Frühlingsmonat in aller Frühe noch vor Sonnenaufgang zu den Rosenfeldern und beginnen mit ihrer Pflückarbeit. Gekonnt und geschickt trennen sie die roten, duftenden Blüten von den Stängeln ab und sammeln sie in einem großen Beutel, den sie um ihren Hals hängen haben. Wichtig ist, dass die Blüten vor Sonnenaufgang gepflückt werden, bevor die Sonnenwärme ihnen zusetzt.
Die Rosenblüten werden mit dem Blütenfuß gepflückt, also nicht nur die Blütenblätter. Und dazu gehört einige Geschicklichkeit, wie man sich denken kann. Warum aber mit dem Blütenfuß?
Nun deswegen, weil in ihm der größte Teil des Rosenöls und Rosenduftes sitzt, weit mehr als in den Blütenblättern, so sagen die Golmohammadi, Rosenexperten.
In der Rosenerntezeit werden tausende Tonnen Rosenblüten in tausenden großen traditionellen Rosentöpfen hierzulande Dik genannt, gegeben und zu dem hocharomatischen und weltweit beliebten Rosenessenzen oder aber Rosenwassern aus Kaschan weiterverarbeitet. Da und dort geschieht dies auch mittels moderner Technologie in rosenverarbeitenden Fabriken. Doch, wie gesagt, hauptsächlich gemäß der traditionellen Rosenessenzherstellung.
In den beiden genannten Monaten ist kaum eine Familie in Ramsar anzutreffen, die nicht mit Golmohammadi-Rosenblüten beschäftigt wäre. Überall wird eifrig gepflückt und anschließend die Blüten verarbeitet im Familienkreise.
Und typisch ist in dieser Zeit, dass die Türen der Häuser in Ramsar offen stehen. Jeder, der interessiert ist, kann eintreten und sehen, nachfragen und hören, wie die Blüten weiterverarbeitet werden.
Das Arbeitsmaterial ist äußerst einfach und unkompliziert. Die Blüten werden in große, weite und hohe Töpfe gegeben und über einer Flamme stark erhitzt. Der Dampf, der sich bildet, wird durch Rohre in ein Gefäß, das in einer Schüssel mit kaltem Wasser steht, geleitet. Das ist in aller Kürze erklärt das traditionelle Verfahren zur Rosenwasser- und Rosenessenzgewinnung.
In den Rosenwasserfabriken geht man natürlich anders vor. Und sehr viel schneller und leichter als mittels des traditionellen Verfahrens kommt man an noch größere Mengen Rosenessenzen bzw. Rosenwasser. Jedenfalls aber, das gewonnene Rosenwasser wird in Flaschen abgefüllt und dann gut verschlossen zum Kauf angeboten. Auch dies dürfte den einen und anderen von Ihnen interessieren. 10 Tonnen Golmohammadi-Rosenblüten ergeben etwa 1 Kilo Rosenessenz. Aus 1 Kilo Rosenblüten werden 2 bis 3 Liter Golab, also Rosenwasser, gewonnen.
Reines, echtes Rosenwasser wird aus den roten Golmohammadi-Rosenblüten hergestellt, ohne jeglichen Flüssigkeitszusatz. Dieses reine, edle Rosenwasser ist klar und von leicht bitterem Geschmack.
Jedes Jahr werden tausende Tonnen Rosenwasser in Ramsar Kaschan produziert. Rosenwasser, das weltweit geschätzt ist. Seine Qualität ist so hervorragend, dass alljährlich zur Hajj-Zeit, da das größte und imposanteste religiöse Treffen auf Erden stattfindet, die Kaaba, das älteste Gotteshaus auf Erden, mit Rosenwasser aus Ramsar entstaubt wird.
Abgesehen davon, dass mit dem Rosenwasser aus Kaschan der Inlandsbedarf gedeckt wird, wird es in die verschiedensten Teile der Welt exportiert, in die arabischen Länder, am Persischen Golf, nach Europa, Südostasien.
Nebenbei auch Frankreich, das in der Duftwasser- und Parfumherstellung eine Spitzenstellung innehat, gehört zu jenen Ländern, die aus Kaschan ihr Rosenwasser bzw. ihre Golmohammadi-Rosenessenzen beziehen. Zum Abschluss noch ein alter Brauch aus Kaschan. Man legte das Neugeborene auf Rosenblüten, damit es sich an sie und deren ätherische Öle von klein auf gewöhnte.
Ja, und auch dies noch ganz schnell. Auch in der Pharmakologie bzw. in der traditionellen Medizin spielen die Golmohammadi-Rosenblüten seit alters her eine wichtige Rolle. Die meisten traditionellen Arzneien werden zum Schluss ihrer Fertigstellung noch mit ein wenig ätherischem Rosenöl angereichert. Denn die lieblichen Rosenblüten sind nicht nur schön und voller Duft, sondern zudem und unter anderem von beruhigender und herzstärkender Wirkung.
So, und nun mit einem kleinen Blumensprichwort verabschieden wir uns von Ihnen für heute.
Blumen, Gottesgabe, Geschenk aus dem Paradies, uns ein freundlicher Wesen gibt.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Standpunkte des Revolutionsoberhauptes. Videotreffen mit der Bevölkerung von Tebriz. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans hat anlässlich des Jahrestages des Aufstandes am 29. Bahman, 18. Februar, per Videokonferenz zu Menschen in Tabriz und Aserbaidschan gesprochen. Am 19. D. 1356, entsprechend dem 9. Januar 1978, wurde der erste Meilenstein der Islamischen Revolution durch den Aufstand und Protest der Bevölkerung von Rom gelegt. Am 29. Bahman, anlässlich des 40. Tages des Märtyrertodes einiger Demonstranten dieses Tages, 19. Day, kam es in Tabriz zu Demonstrationen der Bevölkerung, womit diese die Protestbewegung und den Aufstand fortsetzte. Das geehrte Revolutionsoberhaupt der Islamischen Republik Iran sagte in diesem Jahr anlässlich des genannten Jahrestages per Videokonferenz zur Begrüßung der Menschen in Tabriz und Aserbaidschan: Wenn nicht die epische Bewegung der Menschen in Tabriz am 29. Bahman gewesen wäre, wären die blutigen Ereignisse bei den Protesten der Menschen in Rom am 19. D. isoliert geblieben und allmählich in Vergessenheit geraten. Genauso wie die Bewegung vom 15. Rodar 1342, 6. Juni 1963, allmählich vergessen worden wäre. Die Menschen kamen und schufen das Epos vom 29. Bahman und belebten das Epos von Rom. Sie hielten es am Leben und belebten das Blut in den Adern der Bewegung. Zu Beginn seiner Rede lud das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans zu Spiritualität im heiligen Monat Rajab ein. Er bat alle, den göttlichen Segen und die Anbetung Gottes unter den gegenwärtigen besonderen Umständen aufgrund der Verbreitung des Coronavirus nicht zu vernachlässigen. In gewisser Weise sei es angebracht, die Moscheen durch die eigenen Häuser zu ersetzen und sich am Segen dieses Monats durch Gebet und Anbetung zu erfreuen, sagte er. Als zwei Identitätsmerkmale von Tabriz und Aserbaidschan nannte Ayatollah Khamenei die tiefe Verbundenheit der Menschen mit dem Islam sowie ihre Anstrengungen und ihre starke Unterstützung für Iran und betonte: Aserbaidschan war eine Hochburg Irans gegen ausländische Angriffe. Das heißt, wir waren aufgrund aggressiver Nachbarn, ob das zaristische Russland, das ehemalige Osmanische Reich oder die Sowjetunion, stets Angriffen ausgesetzt. Wenn Aserbaidschan und Tabriz nicht wären und diese nicht Widerstand geleistet und Opfer gebracht hätten, hätten sich die feindlichen Aggressionen auf die zentralen Regionen des Landes ausbreiten können. Aserbaidschan war eine Festung, die diese Angriffe immer zurückgewehrt und verhindert hat. Ayatollah Khamenei bezog sich in seiner Rede auch auf Künstler wie Schahriar und elitäre Menschen in Wissenschaft und Kunst sowie den Geist der Menschen bei historischen Entwicklungen, Bewegungen auszulösen, als Stolz der Bevölkerung dieser Region. Er erwähnte Mirza Javad Mujahid, Sattar Khan, Bagher Khan, Unsegatul Islam Tabrizi, Scheich Muhammad Khiabani und Mirza Ismail Nobari als führende Persönlichkeiten von Tabriz und Aserbaidschan. Seit 1342, 1963, als die Bewegung begann, waren drei berühmte Gelehrte aus Tabriz unter den verhafteten Gelehrten aus dem ganzen Land. Auch später, bei verschiedenen Ereignissen vor der Revolution, gab es die Bewegungen von Ghazi und andere. Später, während der Revolution selbst, gab es Personen wie Märtyrer Madani und Märtyrer Ghazi. Während der heiligen Verteidigung kamen aus dieser Region der Märtyrer Bakri und seinesgleichen. Es gibt Dutzende solcher herausragenden Persönlichkeiten, die eine wichtige Rolle gespielt haben und unvergesslich sind. Ich sage, dass diese glorreiche Geschichte von Tabriz und Aserbaidschan nicht in Vergessenheit geraten darf. Diese Vergangenheit muss erhalten bleiben. Sicherlich ist die Geschichte Irans ohne eine korrekte Darstellung der Vergangenheit Aserbaidschans unvollständig und mangelhaft. Ayatollah Khamenei warf die Frage auf, was einer Nation und einer Bewegung Identität und Macht verleiht, und bezeichnete eine starke denkerische Grundlage als wichtigsten Faktor für Stabilität und Macht. Der Grund dafür, dass viele Länder, die eine Revolution begonnen hatten und sich der Hegemonie, der Arroganz und Unterdrückung entgegenstellten, nach kurzer Zeit, einige nach 5 Jahren, andere nach 10, vollständig von ihrem Weg abkamen und wieder denselben Weg einschlugen wie zuvor, da sie kein festes grundlegendes Gedankengut hatten. Dass einige im Ausland von Entideologisierung sprechen und leider auch einige im Inland sie nachahmen, ist genau darauf zurückzuführen. Der Hauptfeind der Hegemonien ist die denkerische Hauptgrundlage, die aus dem Islam stammt. In den Äußerungen von Imam Khomeini wird diese Grundlage ausführlich erläutert. Die denkerischen Kräfte des islamischen Systems müssen diesen Weg gehen und ihn fortführen. Tag für Tag und immer wieder aufs Neue müssen sie dieses Gedankengut manifestieren und gedeihen lassen. Neue Probleme, die auftauchen, brauchen neue Antworten. Diese Antworten müssen den Suchenden und den jungen Menschen bereitgestellt werden. Das Umsetzen der Ideen und Ideale ist in diesem Zusammenhang ein weiterer wichtiger Punkt. Was genau ist in der Praxis notwendig? Dazu sagte Ayatollah Khamenei: In der Praxis ist es notwendig, keine Angst zu haben, nicht müde und verzweifelt zu werden, nicht inaktiv zu sein und dem Feind nicht unwissend in die Hände zu spielen und ihm nicht zu helfen. Genau wie Märtyrer Soleimani und Märtyrer Bakeri. Der Ansicht von Ayatollah Khomeini zufolge wurde Iran in den 42 Jahren seit der Revolution und trotz vieler Probleme nicht müde. Beispiele dafür seien das Trauergeleit von Märtyrer Soleimani und der diesjährige Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution, die das Volk trotz der speziellen Bedingungen wegen der Corona-Pandemie mit einer neuen Initiative begeistert feierte. Wenn diese Anstrengungen und Selbstaufopferungen hervortreten, wird Gott der Allmächtige uns nicht im Stich lassen. Wenn seine Diener sich bemühen, wird Gott der Allmächtige sie leiten. Zusätzlich zur göttlichen Führung wird es Erfolg und Fortschritt geben. Im Koran heißt es: Und würden sie den rechten Weg einschlagen, würden wir ihnen reichlich Wasser zu trinken geben. Wasser zu trinken geben ist hier nach Ansicht von Interpreten eine Anspielung auf die Lösung aller Probleme des Lebens. wenn sie auf diesem Weg durchhalten, das heißt, nicht vom rechten Weg abkommen und den richtigen Weg gehen, werden die Probleme des Lebens mit Sicherheit gelöst. In einem anderen Teil seiner Rede zählte das Revolutionsoberhaupt einige der Errungenschaften der Revolution auf und erinnerte daran, dass die Revolution Iran, das ein vollkommen rückständiges Land bezüglich der Wissenschaft war und politisch von der Politik der Großmächte und auch wirtschaftlich von ihnen abhängig war und ihnen zur Verfügung stand, in ein freies, unabhängiges, beliebtes und geehrtes Land verwandelt habe, das nun große wissenschaftliche Errungenschaften in lebenswichtigen Bereichen erzielen konnte. Heute ist Iran in wichtigen Bereichen unter den 5, 6 oder 10 besten Ländern der Welt, sagte er. Außerdem hat die Islamische Revolution die iranische Nation aus einem Zustand der Depression, Ziellosigkeit und Abhängigkeit gerettet und sie zu einer dynamischen, lebendigen, zielgerichteten, stolzen und würdevollen Nation in der Welt gemacht. Vor der Revolution gab es kein hohes Ziel und keine umfassende Sicht auf die Angelegenheiten der Welt. Doch heute ist die Nation eine lebendige und stolze Nation mit sehr vielen dynamischen jungen Menschen. Er fuhr fort: Ich habe in einer früheren Rede erwähnt, dass es heute im Land tausende wissenschaftliche Zentren gibt und verschiedenste Versammlungen, die sich mit wissenschaftlichen Arbeiten befassen. Das Revolutionsoberhaupt betonte, die islamische Revolution hat die Verwaltung des Landes von einer autoritären, monarchistischen und individualistischen Regierung auf eine Volksregierung, eine Republik und eine Demokratie übertragen. Heute wird das Schicksal der iranischen Nation vom Volk selbst bestimmt. Es sind die Menschen, die wählen. Vielleicht wählen sie auch schlecht, aber es ist die Bevölkerung, die wählt. Das ist sehr wichtig. Damals gab es dieses Recht nicht und das Land wurde autoritär verwaltet. Alles war in den Händen des monarchistischen Systems. Aus Sicht des Revolutionsoberhauptes steht das Land nicht still und die Revolution bewegt sich ständig vorwärts. Natürlich gibt es Rückschläge, die angegangen werden müssen. Unser Volk ist seit Beginn der Revolution empfindlicher gegenüber diesen Problemen. Heute reagieren die Menschen empfindlicher auf Korruption und auf Klassenunterschiede als zu Beginn der Revolution. Das ist sehr gut. Dies zeigt, dass die Menschen mit den Idealen der Revolution vertraut sind und diese Ideale verfolgen. Deshalb protestieren sie. Sie protestieren gegen Korruption. In Bezug auf das Atomabkommen ging Ayatollah Khamenei auf die Maßnahmen der europäischen Länder und der USA ein und betonte: Ich möchte heute nur ein Wort über das Atomabkommen sagen. Wir haben viele gute Worte und Versprechen gehört, die in der Praxis verletzt wurden und sogar umgekehrt gehandelt wurden. Worte sind nutzlos, Versprechen sind nutzlos. Diesmal akzeptieren wir nur Taten. Wenn wir von der anderen Seite Taten sehen, werden auch wir handeln. Angesichts der revolutionären Begeisterung des Volkes sagte er, dass die Wahlen eine Chance und eine große Kapazität für den Fortschritt darstellten und erinnerte daran, wenn das Volk an den Wahlen teilnimmt und seine revolutionäre Begeisterung zeigt, wird dies dem Land Sicherheit bringen. Das stößt die Feinde ab und verringert die Gier des Feindes gegenüber unserem Land. Je enthusiastischer die Wahlen durchgeführt werden und je mehr sie vom Volk willkommen geheißen werden, desto größer sind die Auswirkungen und Vorteile für das Land und für die Menschen selbst. wenn die nächste Wahl von der enthusiastischen Teilnahme des Volkes begleitet wird und mit der richtigen Wahl eine wirklich effiziente, gläubige, motivierte und leidenschaftliche Regierung vom Volk gewählt wird, dann kann es nicht besser kommen und dies wird eine aufblühende Zukunft des Landes garantieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.